Moin aus Hannover. Wir sind Kai und Philipp, Fußballverrückte und Couchathleten mit viel Meinung und manchmal auch Ahnung. Wir beleuchten für euch die Fußballwelt von Hannover über Deutschland bis an die
Philipp,
Grenzen
du bist Europas. So ein Affe, da läuft doch noch der Intro-Mucke.
Rasensport gibt es überall da, wo es Podcasts gibt.
Du sagst zu mir los und ich laber los und dann läuft die Mucke noch.
Und neben dem das ist ja voll nervig. Ja, Philipp, jetzt geht's los.
Okay, hallo und herzlich willkommen im Zirkus.
Ja?
Ja, warum Zirkus? Also, ist ja ein Fußball-Podcast hier.
Ja, das ist kein Zirkus-Podcast.
Aber muss man einfach mal festhalten, wir sind ja jetzt auch nicht die ganz Ältesten, aber auch nicht die ganz Jüngsten. Und ich sag mal so, das ein oder andere Finale haben wir ja auf unsere Tage schon erlebt. Und
mehr
auch das ein oder andere Drama haben wir ja auch schon irgendwie mitbekommen. Aber Kai und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, das, worüber wir jetzt reden, egal wie alt ihr seid, das haben wir alle noch nicht erlebt.
Nee, das definitiv nicht. Das letzte vergleichbare Spiel, würde ich sagen, das letzte vergleichbare große Spiel, wo man so dolle verarscht wurde, war, glaube ich, das Spiel Deutschland gegen Österreich. Und das ist schon einige Jahre her. Das hatte einen besonderen Titel und das kennt, da werden sich vor allen Dingen so die Generation unserer Eltern dran erinnern. Das war die Schande von Gijón.
Nee, Córdoba.
Córdoba, nicht Gijón.
Córdoba.
Die Schande von Córdoba. So ähnlich war das. So vom Level her, weißt du?
Also
so mäßig von wie viel man den Fußball mit den Füßen treten kann.
Aber war das ein Finale?
Nein, das war kein Finale.
Nee, das war irgendwie ein
zum Glück nicht.
Spiel oder sowas. Ne?
Aber das hatte, also ich habe mich da manchmal erinnert gefühlt so ein bisschen. Also ähnlich noch ein Spiel, kein Finale. Auch eine afrikanische Mannschaft bei der Fußball-WM.
Ja.
Du weißt, welches Spiel ich meine?
Der Beißer.
Ja, genau, der Beißer, der dann auf einmal zum Torhüter mutierte und Uruguay durch das Spiel führte, weil die, wie hieß die Brüder?
Ayu.
Die Ayu-Brüder, das, also der eine der Ayu-Brüder, den Elfmeter verschießt für Ghana. Und,
aber ich glaube, nee, den Elfer hat Asamoah Gyan.
Asamoah Gyan.
Genau,
den haut das drüber, das Ding.
Genau.
Oh, ja, aber das war so eine ähnliche Staffette. Und Philipp, damit sind wir ja auch mittendrin. Ja. Und ich finde es gut, dass wir so viele bunte Themen haben nach zwei Wochen.
Darum, ich habe auch schon so holprig eingeleitet, damit wir gleich zum holprigen...
Wir holpern weiter.
Damit wir gleich zum holprigen Finale kommen.
Ja, ja. Bis zur 90. Minute war eigentlich nichts holprig in dem Finale. War ziemlich ausgeglichen, nicht?
Also ich muss,
um das vorher mal abzureißen.
Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte das Finale dann irgendwie nicht auf dem Schirm, war trotzdem irgendwie bei DAZN unterwegs und habe irgendwie, ich glaube, Serie A geguckt. Ne? Weil wir hatten ja in der letzten Folge Sonderfolge gesagt, Serie A müssen,
sollte man mal mehr gucken.
Müssen wir uns geben. Und dachte ich so, machst du gleich mal, hältst du dich an deinen eigenen Rat. Und dann kommentiert er so und so, ja, aber das, was hier parallel beim Afrika-Cup läuft, ne? Also dagegen ist das Spiel ja ein Kindergeburtstag. Ja. Und dachte ich so, was will er denn jetzt?
Bei Job.
Also, sorry, aber bleib mal bei dem Spiel hier und probieren wir nicht auf die Nerven. So, ne? Und dann dachte ich so, ja, also so spannend kann das ja nicht sein.
Ja, ja. Was ist schon im Afrika-Cup-Finale, ne?
Und hab natürlich nicht auf den Kommentator gehört.
Ja.
Und dann machst du nächsten Tag die sozialen Medien an und dein Handy explodiert.
Ja, neben dem kleinen Pinguin, der dann durch die Gegend läuft auf Instagram, läuft auf einmal Sadio Mané durch die Gegend. Ja. Und also, du hast schon recht, da hatte der Kommentator nicht so ganz unrecht. Wie gesagt, Philipp, bis zur 92. Minute ist die Welt ein bunter Ort. 91. Minute und 30 Sekunden ist die Welt ein bunter Ort in Rabat. In Marokko. Aber Philipp, wir hatten zwischenzeitlich auch mal über den Afrika-Cup, ich glaube vor zwei Folgen hatten wir drüber gesprochen, wie so unsere Perspektive auf den Afrika-Cup war und unsere Prognose, die, sagen wir mal, zu 50% eingetreten ist, denn Marokko stand im Finale und die Ägypter waren längst raus und die Senegalesen hatten sich durchgesetzt im Finale.
Genau, witzigerweise tatsächlich sogar der Senegal schlägt Ägypten im Halbfinale. Das goldene Tor, das 1-0 macht Sadio Mane.
Ja,
ne? Sollte es natürlich
der
auch
Halsbringer,
sein.
Klar.
Mittlerweile Top-Diplomat der Senegalesen. Nigeria unterliegt Marokko im Elfmeterschießen.
Ja, auch eine wilde Nummer, ne?
Ja, und somit dann natürlich Senegal im Finale gegen Marokko. Und wie du schon sagst, Marokko hat Heimrecht, weil Marokko ist Ausrichter. Das heißt, das Stadion 70.000, pickepacke voll, fast nur Marokkaner.
Ja.
Und ich nerv dich noch ein bisschen mit Geschichte und so.
Statistics.
Weil wir wollen ein bisschen Wissen über den Fußball.
Nein, das ist alles in Ordnung.
Verbreiten. Und zwar, Marokko wartet seit über 50 Jahren
auf den
Titel des Afrika-Cups. Einmal gewonnen, eben vor 50 Jahren. Und jetzt wäre die Gelegenheit gewesen, im eigenen Land, vor eigenem Publikum, eben die 50 Jahre dann eben zu überwinden.
Auf der anderen Seite Senegal, glaube ich, auch im Finale gestanden und da auch verloren. Ich glaube, auch noch nicht so lange her.
Senegal hat 2022 den letzten Titel, den letzten und einzigen Titel geholt.
Ja.
Also beide Teams nur mit einem Titel. Also jetzt hätte der zweite dazukommen können. Senegal offensichtlich hat ihn geholt, verraten wir kein Geheimnis. Dann komme ich direkt zum tragischen Helden, Brahim Diaz.
Ja.
Der ist Rekordtorschütze mit 5 Toren im Turnier.
Mhm.
Ne, also quasi mit 5 Toren ist er Rekordtorschütze. Des
Turniers.
Also des Turniers, also
der mit dem Golden Schuh.
Genau. Also kein anderer hat vor ihm in der Geschichte des Afrika Cups
5 Tore geschossen
in dem Turnier geschossen.
Das kann kein so langes Turnier sein.
Habe ich super geil
recherchiert.
Super geil gerade in Worte gefasst.
Ja, das war sehr umständlich, um zu sagen, dass der Kollege am meisten Tore jemals in diesem Wettbewerb geschossen hat.
Genau.
Ja, okay, aber 5 Tore nur?
Ist natürlich, nee, also nicht Rekordtorschütze, sondern in einem Turnier 5 Tore.
Ja, das habe ich schon gecheckt. Ja. Aber nur 5 Tore, so viel ist es nicht.
Hat der Kommentator so gesagt.
Na,
und
gut.
Ich glaube, der ist besser vorbereitet als ich.
Ja gut, dann, die Kommentatoren haben immer recht.
Ja, der wird das hauptberuflich machen, deswegen vertraue ich dem einfach mal.
Machst du das nicht? Ist auch egal.
Anyway.
Er hat zumindest 5 Tore geschossen, der Knabe.
Eine,
ne?
Eine witzige oder wichtige Voraussetzung für unsere weitere Geschichte ist noch, beide Teams haben die beste Defensive. Marokko nur 1 Gegentor und Senegal nur 2 Gegentore.
Ja, okay, krass.
So, und wenn du nämlich jetzt sagst, das war bis zur 90. ein ziemlich langweiliges Spiel, dann liegt das eben genau daran, dass beide Defensiven eben super unterwegs waren und somit eher langweilig. Und noch ein Fun-Fact, was es viel bitterer macht für Marokko, ist halt, die letzten 3 Finals, wo das Gastgeberland im Finale war, haben immer die Gastgeber gewonnen.
Ah, crazy.
So.
Also die Wahrscheinlichkeit der Statistik stand schon mal auf Seiten der Marokkaner.
Genau.
Okay.
Ne? So. Und die Marokkaner natürlich dann in der zweiten Hälfte, natürlich auch mit Heimvorteil und von den Heimfans getragen, natürlich mit großem, deutlichem Übergewicht. Hat alles nichts genützt.
Nee, genau, genützt hat es alles nichts. Du hast gerade schon die Szenerie gut aufgezeigt. Wir haben zwei Mannschaften, die ein Gegenüberstehen. Die eine haben den Druck der letzten 50 Jahre, der auf den Schultern lastet. Eben passend zum Bild der Atlaslöwen.
Ja.
Ein enormes Gewicht, was da geschultert wird. Und die anderen können eigentlich mit dem Titel 2022 nur darauf aus sein, den Titel erneut zu holen. Mhm. Ein gutes Turnier gespielt, der Senegal, mit dem Allstar Sadio Mané, der schon längst nicht mehr die Rolle im europäischen Fußball spielt, die er mal gespielt hat.
Genau, spielt jetzt mit Cristiano, glaube ich, bei Al Nassr.
So ist es, genau, spielt in der Saudi Pro League wichtige Titel und ist aber für den Senegal noch ein absoluter Star, also so Lewandowski verdächtig wie in Polen oder wie auch in Toni Kroos, jetzt mal ganz ohne es hoch höher zu hängen, für Deutschland zur letzten Heim-EM. Jetzt stehen die sich beide gegenüber, 90 Minuten passiert gar nichts und dann kommt die 91. Minute, Philipp. Das Geschehen, wollen wir das mal kurz skizzieren für jeden, der es nicht gesehen haben sollte?
Ich muss dazu sagen, ich habe gerade noch mal zur Vorbereitung für jetzt mir noch mal das Video reingezogen. Das Video dauert, glaube ich, 10 Minuten. Ich habe etwa 30 Minuten gebraucht, um dieses Video zu gucken, weil ich immer mal wieder geguckt habe, für euch die Chronologie bestmöglich aufzuarbeiten. Und zwar, es geht los, 90. plus 2. Also wir sind in der Nachspielzeit. Senegal trifft nach Ecke.
Ja.
Schiedsrichter pfeift ab, weil softes Foul, ne, der pusht ihn so ein bisschen in den Rücken. Der fällt natürlich, als hätte ihn eine Schrotflinte getroffen.
Geht's gar nicht gut dem Kollegen.
Nee, genau. Besserungswünsche gehen raus.
Ja, genau.
Ref pfeift ab.
Gut.
So.
Erstmal in Ordnung. Im Strafraum, im Strafraum irgendwo ein Foul nach einer Ecke ist nichts ungewöhnlich, dass das Tor fällt, ist halt ärgerlich. Ja.
Ist soft, aber pfeift der Ref. So. 3 Minuten später, 90 plus 5 sind wir jetzt. Marokko hat die Ecke.
Andere Seite, ja.
Ball kommt rein, passiert erstmal gar nichts. VAR greift ein, weil softes Foul an Brahim Diaz im 5-Meter-Raum.
Ja.
So, und jetzt ist es natürlich so, 3 Minuten vorher, softes Foul gegen Senegal, abgepfiffen. So, jetzt dann softes Foul gegen Marokko, abgepfiffen. Nur Problem ist, jetzt gibt es Elfmeter. Weil
ist auch im Strafraum, ne?
Ist dann halt so, ne?
Ja, ja, aber es ist die Linie des Schiedsrichters dann, ja.
Und genau, deswegen dem Schiedsrichter kannst du eigentlich keinen Vorwurf machen, weil wenn er das erste softe Foul pfeift, kannst du eigentlich nicht sagen, wenn er danach wieder ein softes Foul pfeift, ne?
So, eigentlich nicht.
Ding ist natürlich, der Ref sieht es erstmal nicht, weil Getümmel, ne, im 5-Meter-Raum siehst du natürlich nicht alles direkt, lässt weiterspielen, VAR greift ein. So, Ref geht raus zum Monitor und der Monitor ist natürlich super platziert, genau zwischen den beiden Bänken. Was passiert? Ne, ne? 90 plus 5. Also es geht hier jetzt tatsächlich jetzt ums Turnier.
Ja, genau, die letzten Sekunden des Spiels.
Und man sieht schon, also Rudelbildung ist ein Kindergeburtstag dagegen. Also das ist, ist eine veritable Menschentraube, die sich da bildet. So, der Ref zeigt dann auf den Punkt.
Ja.
Das Stadion, also eine Welle der Euphorie und des Jubels bricht tobt, aus.
Ja.
Und man sieht nur, wie die Kamera auf den Coach vom Senegal schwenkt, der mit einer wilden Handbewegung seinen Spielern gestikuliert, nö, das geben wir uns nicht. Wir rennen jetzt in die Kabine und weigern uns weiterzuspielen.
Ja, der das Spiel einfach beendet für die Mannschaft. Ja.
Und was passiert? Alle Spieler funktionieren, also rennen also alle in die Kabine, bis auf so 3, 4 Senegalesen, die da auf dem Platz noch schnacken und nicht so richtig wissen, was passiert ist. Und nun ist es jetzt so, dass Sadio Mané mutiert jetzt zum Top-Diplomaten.
Ja, zum Chefdiplomaten des Senegals.
Der einmal, da ja. Irgendwie mit dem, ne, du willst mit mir gleich diskutieren, warum und wieso, wie wir das einordnen müssen, aber ich mache mal die Chronologie noch fertig. Verhandelt da mit den Marokkanern und dem Ref und wahrscheinlich mit der Afrikanischen Fußballföderation, dass er das irgendwie hinkriegt, dass seine, dass seine Boys da wieder rauskommen und schafft es dann tatsächlich in der 90. und 19. Also wir sind bereits in der 19. Nachspielminute
der regulären Spielzeit.
Ja, ja. Und holt seine Boys wieder raus.
Ja.
Das heißt, alle kommen wieder aufs Spielfeld. Und ne, du erinnerst dich, da steht ja noch ein Elfmeter an.
So, genau, muss ja noch einer schießen.
Ne, der Elfmeter wird tatsächlich ausgeführt und wir befinden uns bereits in 90 plus 24.
Ja.
Das heißt, wir sind 24 Minuten über der regulären Spielzeit drüber.
Mhm. Wir sind quasi noch 5 Minuten wenn man jetzt sagen würde, wir hätten zur 90. abgepfiffen und hätten die Nachspielzeit laufen lassen, also bei einer 0-0 Situation, wären wir jetzt eigentlich 5 Minuten vor Elfmeterschießen.
Ja. Nee, wir werden jetzt schon 5 Minuten im Elfmeterschießen. Nee, Quatsch.
Ich bin Mathematik doof. Ist nicht dein Ding, das weiß genau, ich, deswegen, aber dafür deswegen. Hast du mich. Heißt, 5 Minuten haben wir noch auf der Uhr und dann läuft Elfmeterschießen. Seien wir mal ehrlich. So.
Genau.
Dadurch, dass das Spiel aber schon so ewig gedauert hat, weil immer wieder Verzögerungen waren, es gab noch eine Kopfverletzung beim einen Spieler mit einer langen Verzögerung, heißt, der Schiri hätte auch diese 6-7 Minuten nachspielen lassen. Gut, wissen wir nicht. Aber ist auch Lirium Larum, 25 also, Minuten.
Bester Spieler des Turniers, Brahim Diaz.
5 Tore, ne?
5 Tore. Steht am Punkt und kann jetzt mit sozusagen dem letzten Schuss des Turniers, aller Wahrscheinlichkeit nach, den Titel für sein Heimatland klar
machen. Kann es beenden, das Ding, nach so, 100,
ne? Küsst zweimal Minuten. Den Ball und dann, ne, wie das so ein Topstar von Real Madrid macht, ne, packt dann natürlich den Panenka aus. So. Aber der Keeper aus dem Senegal ist natürlich jetzt auch kein Azubi, ne? Der hat auch schon die eine oder andere Station in den
Top-Ligen. Welttorhüter, habe ich gesagt. Oder habe ich gehört. War er das? War Mendy Welttorhüter?
Mendy war bei Chelsea im Tor. Es kann sein, als Chelsea die Champions League gewonnen hat, dass
der auch Welttorhüter geworden
da ist. Im Tor war.
Mondi, I'm sorry, ja.
Auf jeden Fall, Mondi, ne? Wie gesagt, ich sage nochmal, ist kein Azubi, hat schon so einiges gesehen in seiner Laufbahn. Und lässt sich natürlich von so einem Panenka nicht aus der Bahn werfen und fängt den, Sonntag mit dem Kindergarten Fußball spielen würde. So, also, Brahim Diaz natürlich, ein gebrochener Mann. Und das Spiel geht natürlich in die Verlängerung, weil witzigerweise, technisch betrachtet sind die jetzt erst 90 Minuten rum.
Technisch betrachtet ist jetzt Nachspielzeit, ja.
So, und 0-0 nach 90 Minuten Verlängerung. Die Verlängerung wird angepfiffen und jetzt ist es natürlich so, der Senegal denkt sich so, ach, wir sind ja wieder rausgekommen zu Fußballspielen.
Da geht jetzt ja weiter, nicht?
Also lass uns Fußball spielen und dann schießen sie direkt nach 4 Minuten, machen sie die Butze, ne, kombinieren sie stark durchs Mittelfeld und dann aus 16 Metern schweißt dann Pape Gay, schweißt das Ding dann in den Winkel.
Aber auch allein gelassen, also greift keiner an, kann da frei durchlaufen, bestimmt 20 Meter läuft er alleine auf dem Feld. Und haut das Ding einfach dermaßen in den Winkel, dass da selbst der marokkanische Torhüter gar nichts mehr gegen zu halten
hat. Also absolutes Traumtor der Senegalesen. ja, ist dann, ne? Also ist dann
Rest ist Verteidigungsschlacht.
Dementsprechend schwierig, stellen sich dann hinten rein, verteidigen das Ganze. Marokko rennt an, ist viel besser, hat viel mehr Chancen, schießt andauernd aufs Tor, aber schaffen es nun mal eben nicht, das,
ja, Spiel zu beenden,
das Tor, ne, zu machen.
Ja.
Und so wird dann nach 100, also technisch betrachtet, wird nach 120, also 90 plus, ja, Verlängerung,
ja,
und 3 Minuten Nachspielzeit der Verlängerung abgepfiffen.
Ja,
praktisch. Aber jetzt bin ich schlecht in Mathe und versuche erst gar nicht auszurechnen, wie viele Minuten tatsächlich das Spiel gedauert hat. Also wilde Aktion, ne? Also Afrika Cup ist nicht nur fußballtechnisch mittlerweile richtig vorne mit dabei.
Ja, definitiv.
Sondern auch hat auch an der Dramaturgie in nichts nachzustecken.
Erstmal durchatmen, Philipp. Das, ja, ist tatsächlich eine ganz schön wilde Nummer gewesen.
Ja.
Ich verstehe auch, dass der ein oder andere Marokkaner nur schwer heute auch darüber sprechen möchte. Ich glaube, es gab keine Interviews nach dem Spiel oder die gehalten wurden. Ich glaube, von Ashraf Hakimi oder auch Mazraoui waren sehr verhalten.
Ich habe auch noch nie ein Stadion sich so schnell leeren sehen.
Ja, ja, ja. Also, ich muss erstmal für mich sortieren. Ich habe mehrere technische Fragen.
Ja.
So, Philipp, wenn ich jetzt bei einem Fußballspiel am Samstag als Kreisligamannschaft nach 90 Minuten den Platz verlasse, kollektiv bis auf 2-3 Nasen.
Du meinst vor dem Abpfiff?
Ja, 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 genau. Das Spiel läuft, der Schiedsrichter pfeift zur Ecke.
Ja.
Nicht zum Elfmeter, zur Ecke.
Ja.
Ja. Dann ist das Spiel, die Spielzeit ja nicht gestoppt. Das, beim Fußball gibt es keinen Stopp der Spielzeit. Die läuft weiter und wird eben durch Verlängerung wieder nivelliert.
Genau.
Jetzt gehe ich zum Pfiff zur Ecke. Ja, mein Gegner stellt sich zur Ecke auf und mein Trainer sagt mir, Jungs, wir gehen in eine Kabine.
Mhm.
So. Jetzt ist meine Frage, würde in der Kreisliga nicht einfach entschieden nach 5 Minuten, jo, die sind in die Kabine gegangen, unerfindlich, die finden die Entscheidung, dass Ecke ist nicht so gut. Was machen wir jetzt? Ja, warten wir doch einfach mal eine Viertelstunde auf die Jungs. Bis die wieder rauskommen.
Also, ich weiß es natürlich nicht. Ich kann dir natürlich jetzt nicht regeltechnisch sagen, wie es ist. Aber es ist natürlich so, es gibt mehrere Wege, wie Spiele abgebrochen werden.
Ja.
Ne? Also ich sag mal beispielsweise, wenn jetzt irgendwelche rassistischen Kommentare fallen, dann kann der Ref sagen, okay, das funktioniert hier so nicht mehr, wir gehen in die Kabine.
Bei Spielern auf dem Platz, glaube ich, ist es.
Wenn eine Massenschlägerei ausbricht, dann kann der Ref auch sagen, okay, es hat hier keinen Sinn, ich breche das Spiel ab, und das Spiel wird dann so gewertet, wie es zu dem Zeitpunkt stand.
Ja, genau.
So, jetzt ist es aber, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie es ist, wenn einfach eine Mannschaft sich weigert, weiterzuspielen. Also wenn du einfach sagst so, Ref, nö, uns gefällt nicht, wie du jetzt den
Ball
gepfiffen hast. Wir glauben, du hast uns beschissen. Und deswegen gehen wir jetzt einfach.
Ja.
Und da würde ich behaupten, dann wird das Spiel abgebrochen. Und es ist ja so, wenn du beispielsweise zum Spiel nicht antrittst, also gar nicht erst hinfährst, ich glaube, dann wird es 0-5 gewertet für dich.
Oder sogar so,
0-5 oder, ich glaube, 0-5, so. Also dann gewinnt der andere automatisch 5-0, damit der natürlich einen Vorteil hat, wenn du nicht anreist.
Du nicht wettbewerbsfähig antrittst.
Ja. So, und ich behaupte jetzt einfach mal, wenn du einfach sagst, oder ne, du hast ja 11 Spiele auf Platz, also 11 gegen 11, also es ist ja nicht so, dass irgendwie jetzt einer einen unfairen Vorteil oder Nachteil hat. Du sagst einfach so, okay, Ref, nö, du bist doof, weil du den Elfer jetzt gepfiffen hast und wir fühlen uns verarscht, wir gehen jetzt einfach.
Ja.
Da würde ich behaupten, das wird dann auch 0-5.
Ich kann nicht das Spiel, wenn ich das Spiel währenddessen torpediere und sage, ich bin nicht mehr Teil dieses Spiels. Entweder der Kollege lässt das Spiel weiterlaufen, ja, Schiedsrichterball, der Ball wird ins Feld gekickt und die Jungs von Marokko ziehen die Dinger aufs Tor.
Nee, der Elfer wird ja geschossen. Also der Ref.
Ja, ja, gut. Okay. Der wird geschossen.
Der Ref gibt Diaz den Ball, der Diaz legt den Ball auf den Punkt und
schießt ein leeres Tor.
So, schießt dann. So, es sind halt 3 Senegalesen, stehen auf dem Platz. Und so, ne?
Keiner von denen hat Handschuhe an. Ja, so, aber das ist. Also, genau, das ist halt so die erste Frage, die ich mir stelle. Wie kann es sein, dass im Profifußball, wo ich einen VAR habe, wo diese Regeln gibt, wo der Schiedsrichter natürlich auch eine größere Verantwortung hat als in der Kreisklasse oder Kreisliga? Ja, keine Frage.
Natürlich, ja,
klar. Auch für so ein Spiel. Das Spiel darf nicht abgebrochen werden. Kann ich auch nachvollziehen. Aber wie kann es sein, dass es Marokko zum Nachteil gereicht, wenn die anderen ihre Spielregeln nicht beachten? Weil de facto wird Brahim Diaz diesen ganzen Kopfterror nicht haben, wenn da die Senegalesen nicht eine Viertelstunde in der Kabine verschwinden.
Der
wird das Ding in die Ecke schweißen und das Spiel beenden.
Und zumal ist es ja so, klar, das Foul ist soft, aber der Elfmeter ist okay.
Naja, klar.
Also es ist jetzt nicht
so, die Linie des Schiedsrichters.
Es ist jetzt nicht so, dass da einer irgendwie einen Foul erfunden hat oder dass da eine Schwalbe war, sondern den Elfmeter kannst du geben.
Ja, da bin ich vollkommen der Meinung. Also du kannst den Elfmeter geben. Das Ding ist, pfeifst du das Tor vorher nicht, also pfeifst du das ab oder beendest es, dann kannst du den auch unterlassen und kannst sagen, harte Linie des Schiedsrichters, der pfeift halt hart, okay. So. Ist aber nicht so gewesen und der hat sich entschieden. Deswegen fand ich es auch gut, dass der VAR eingegriffen hat, gesagt hat, wenn du auf deiner Linie bleibst, beziehungsweise da war ein spielentscheidendes Foul, heißt, guck dir das an und pfeif entsprechend so.
Ja.
Vollkommen in Ordnung. Das Verhalten der Senegalesen ist dann halt unsportlich.
Ja,
das ist
in der Tat.
Meiner Meinung komplett unsportlich, so zu agitieren. Was Mané und die anderen Spieler dann versuchen, ist natürlich, die Situation so ein bisschen zu beschwichtigen. Gehen alle vom Feld. Das ist, glaube ich, noch eskalativer.
Ja.
Und am Ende, und das ist ja der Punkt, dass er den Elfmeter nicht macht, 50-50, glaube ich.
50% ja,
die Situation geschuldet.
Ja.
Es ist ein Finale, es ist der Elfmeter, der das Spiel entscheidet. Zum einen, zum anderen auch die Gesamtsituation, die da passiert. Und die andere Hälfte, sage ich dir ehrlich, ist einfach pure Arroganz.
Ja, also ich finde, für mich sind zwei Aspekte noch wichtig, die wir auf jeden Fall noch diskutieren müssen. Der erste ist, also die grobe Unsportlichkeit der Senegalesen hat sich gelohnt.
Richtig, genau. Bleibt ungeahndet in dem Fall.
Weil, ich sag mal, wenn der, also wissen wir natürlich nicht, aber wäre der Elfmeter reingegangen, dann sag ich so, ja klar, dann gehe ich in eine Kabine, zicke hier rum, bocke hier rum.
Genau, quasi bis ich meinen Willen bekomme.
Gefühlt ist der Elfer ja drin, das heißt, wir sind sowieso am Arsch, deswegen kann ich jetzt auch erstmal rumbocken wie ein kleines Kind. So, und vielleicht durch mein Rumgezicke geht der Elfer ja da nicht rein.
Ja.
So, das heißt, also natürlich ist es keine Kausalität, aber es ist eine Korrelation.
Mhm.
So, und allein deshalb ist es natürlich schwierig, dass Senegal jetzt den Titel gewinnt mit einer extrem unsportlichen Situation. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, du bist Brahim Diaz, du hast 20 Minuten Kopfterror hinter dir.
Genau.
Musst jetzt dein Land, ich weiß nicht, wie viele Einwohner hat Marokko? Haben die 20 Millionen Einwohner?
Das so, bleibt musst, zu fragen.
Ja. Musst quasi jetzt, ich behaupte es einfach, die haben 20 Millionen Einwohner. wahrscheinlich liege ich hart daneben, ist ja egal. Auf jeden Fall, du musst jetzt, ne, die Last der Nation liegt auf dir, dass du dieses stolze marokkanische Volk jetzt mit dem zweiten AFCON-Titel belohnen musst.
Du bist der Atlas der Nation, ja.
So, und dann stehst du da und alles, was dir einfällt, ist Panenka. Ne? Also ich meine, du spielst bei Real Madrid, also du solltest aus 11 Metern solltest du das Tor treffen, egal wie, egal mit welcher Technik. Und dann ist es natürlich, also dass du dann, ne, also vielleicht für alle Zuschauer da draußen, die nicht wissen, was Panenka ist, habe ich natürlich auch mal gegoogelt, fand ich ganz witzig. Also der Erfinder von Panenka ist Antonín Panenka.
Mhm.
Der gute Herr war tschechoslowakischer Nationalspieler. Und hat im EM-Finale, die Älteren unter euch werden sich erinnern, 1976, gegen Deutschland, gegen Sepp Maier, das erste Mal den Panenka ausgepackt. Ja, das heißt, der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt, ich laufe lässig an, tu so, als würde ich das Ding unter die Latte hämmern und im letzten Moment chippe ich nur so leicht unter den Ball. Das ist so ein kleiner Mini-Lupfer, der dann über den hechtenden Torwart sozusagen ins Tor taumelt. Na, und da ist die Frage, Kai, wieso schiebe ich das Ding nicht irgendwo in die Ecke? Na, wenn ich das Ding präzise an Pfosten setze, klar, wenn der Keeper ein Weltklasse-Keeper ist, dann holt er ihn halt raus, mein Gott. Aber dann so ein Laissez-faire-Ding da lupfen zu wollen, finde ich schwierig.
So, also rein sportlich eine Katastrophe, das Ding so zu spielen. Wie gesagt, unten links oder unten rechts das Ding einfach platzierter Schuss, so wie eben die meisten Elfmeter einfach verwandelt werden.
Ja.
Wenn das Ding nicht oben rechts oder oben links in den Winkel schweißt, was dann in der Situation vielleicht auch unangemessen ist, volles Risiko zu gehen. Hättest du, wenn du könntest, das Ding setzt er daneben, sportlich gesehen.
Ja.
So, das ist die eine Sache, die du ja ganz richtig beschreibst. Der Druck, der da auf dich lastet und dann machst du sowas. Dafür kriegt er ja auch entsprechend Lack. So, das andere, und das ist ja auch etwas, wenn man jetzt mal im Nachgang dieser Affäre so ein bisschen recherchiert, die Unsportlichkeit war nicht nur darin begründet, dass du eben vom Platz gehst, sondern auch auf den Auswechselbänken so, dass du sagst, die Trauben, diese Traubenbildung, diese tumultartige Situation davor, ja auch mit Anfeindungen sich auseinandersetzen musste mit rassistischen Beleidigungen.
Haben sie sicherlich, sicherlich nicht auf ein Abendessen am nächsten Tag verabredet.
Genau.
Ne?
Ja, und also wie gesagt, 24 Minuten, die da dann so verbracht werden, ist das eine. So, fair point. Das andere ist, dass du dann mit dieser 24-minütigen Pause danach wieder aufs Spielfeld gehst, danach in so eine Situation reinkommst, wo du sagst, jetzt sind 90 Minuten rum und jetzt spielen wir wieder Fußball. Natürlich die Marokkaner auch aufgeregt sind, so, weil die standen auf dem Feld, die wussten überhaupt nicht, wo es lang geht, da fällt die Spannung komplett ab.
Ne, die fühlten sich garantiert beschissen, ne?
Als der Elfmeter in die Noten geht.
Also nicht beschissen, sondern betrogen.
Ja, ja, komplett betrogen. Das ist der Punkt. Und jetzt, wenn man jetzt mal richtig deep down rein will, und das ist, glaube ich, aber dann schon fast der Abbinder für das Segment, gucken wir nämlich nicht nur darauf, wer dann zum Schluss diese Trophäe vergibt. Weil da steht dann ein CONCACAF-Präsident, Klammer auf, millionenschwerer Minenbesitzer, Klammer zu.
Wie ist denn der eigentlich Präsident geworden?
Wie ist Infantino Präsident geworden, ist die eigentliche Frage.
Anscheinend genauso, ja.
Ein großer Teil des Wahlvolks stammt vom afrikanischen Kontinent und durch die Stimme des madagassischen, Abgeordneten wird Infantino damals Präsident.
Ah ja, schön.
Und noch viel schöner, derjenige, der die eigentlichen CONCACAF Machenschaften leitet, ist ehemalig, also der Generalsekretär der CONCACAF ist Vertrauter von Infantino und Schulfreund, Studienfreund Infantinos, fair enough.
Klar, man kennt sich halt, ne, in den Kreisen.
Ja, genau. Also der wurde dann da hingesetzt und hat gesagt, und jetzt leg mal los. Das Ding ist, auch im Vorfeld sind Entscheidungen im Afrika-Cup schiedsrichtermäßig gelaufen, die fragwürdig waren. Dass der Schiedsrichter diesmal, wie ich finde, richtig handelt, ist erstmal unbetastet davon, wie unsportlich sich die Teams verhalten. Aber auch das, ja, auch dieses Bild bleibt ja am Ende.
Natürlich.
Und wenn wir jetzt sportlich drauf gucken, sehen wir, okay, Senegal gewinnt das 1-0 nach Verlängerung. Das ist erstmal kein so richtig spannendes Finalergebnis. Nö. Schaut man sich dieses Finale an und die Gegebenheiten rundherum, und das schreibt die Zeit ganz gut, dass Infantino und die weiteren Funktionäre die Trophäe eher rausgeben wie Bankräuber, die ihren Schatz zurückgeben müssen. Mhm. Also alles andere als zufrieden darüber sind, wie das hier gelaufen ist, und dass auch das Gefühl entsteht, dass Senegal diesen Titel nicht verdient hätte nach dieser Aktion.
Ja.
Ich kann all diese Gefühle komplett nachvollziehen. Am Ende bleibt wenig Sport, viel, viel Drama, und du hast es so schön gesagt, wie am Anfang, Zirkus.
Ja.
Zirkusfußball.
So, kommen wir vom einen Zirkus in den anderen Zirkus, wobei der erste Zirkus, den wir hatten, der war ja wenigstens extrem unterhaltsam.
Ja.
Wenn auch sportlich eher nicht so relevant. Kommen wir jetzt zu einem Zirkus, der sportlich sehr relevant ist. Denn wir haben ja im Sommer den Aufstieg für unsere Roten ausgerufen.
Mhm.
Das heißt, der Erfolg oder eben der ausbleibende Erfolg ist tatsächlich sportlicher Natur.
Ja.
Deswegen kommen wir jetzt zum sportlichen Zirkus.
So ist das. Das ist spannend, Philipp. Weißt du warum? Weil bisher Zirkus bei 96 immer ein unsportlicher Zirkus war. Also nicht unsportlich im Sinne von, es war unsportlich, sondern im Sinne von, es war nicht sportlich.
Ja, oder warte, mir fällt gerade spontan hier Forrest Gump ein. Wie war das mit der Pralinschachtel?
Ja, das Leben ist wie eine Pralinschachtel.
96 Fußball ist wie eine Pralinschachtel. Weißt du, was du kriegst? Oder
wenn die Jungs genauso rennen würden wie Forrest Gump, ne?
Ah,
ich würde ja auch ein Auge zudrücken. Aber naja, gut, okay. Da kommen wir schon wieder zu weit. So. Philipp, genau, das geht im Zirkus weiter. Wir sind gestartet mit der Rückrunde.
Aber?
Nicht erfolgreich. Also, jetzt mal draufgeblickt. Wir haben den Sack zugemacht. Das letzte Saisonspiel haben wir verloren. Der Hinrunde haben wir verloren.
Ja.
Und dann ging das erste Spiel der Rückrunde am 18. Januar. war das erste Spiel.
Ja.
Auf dem Betzenberg, so die Lauterner waren in der Hinrunde noch in Hannover gewesen.
Ja.
Wir erinnern uns, Aseko mit dem 1:0-Treffer.
Jawohl.
Also das erste Spiel unter Tietz, das erste Pflichtspiel in der Bundesliga. Erstmal verloren, gewonnen. Gewonnen. Im DFB-Pokal war die erste Runde verloren gegangen gegen Cottbus. Und also da haben sie dann alles richtig gemacht, offensichtlich. Jetzt in der Rückrunde sah das Spiel ein bisschen anders aus. 3-1 verliert man das Ding. Und das viel wichtiger, wie man das verliert.
Also, also man muss sagen, also das dritte Tor zählt ja nicht. Weil dritte Tor ist dann in der Garbage-Time gekommen. Also unser Keeper Noll war vorne bei einer Ecke, um eventuell irgendwie einen Lucky Punch zu setzen.
Fürs 2-2,
Dann werden wir ausgekontert 3-1. Also das schenken wir uns. Ne? Das verfälscht so ein bisschen das Ergebnis. Also eigentlich haben wir 2-1 verloren. Aber wie du sagst, das Problem ist halt, wie wir das Spiel verloren haben. Ne? Also nochmal, wir sind eigentlich eine Aufstiegsmannschaft oder beziehungsweise wurde der Kader mit dem Ziel zusammengestellt. Du hast jetzt in der Winterpause irgendwas so zwischen 4 und 20 Neuzugänge. Mal gucken, wie viel es dann werden. Mit dem Ziel, den Kader zu verstärken. Du hast irgendwie ein Mini-Trainingslager in der Winterpause. Und dann fährst du nach Kaiserslautern. Und dann siehst du in der ersten Halbzeit so eine luftleere Performance, wo ich gucke das Spiel und denke mir nur so, was haben die im Trainingslager eigentlich trainiert? Welche Abläufe, welche Spielzüge wurden denn einstudiert im Trainingslager? Ne? Und auch vor dem Hintergrund, es hat ja nur Noah Weishaupt als Neuzugang gestartet in Kaiserslautern. Das heißt, der Rest des Kaders ist schon ein halbes Jahr da.
Ja.
Und da denke ich mir so, okay, du spielst ein halbes Jahr, bist im Trainingslager und du hast das erste Spiel. Und eigentlich ist es ja im Trainingslager immer so, dass das erste Spiel ja dann immer so direkt wirklich richtig intensiv vorbereitet wird. Weil ich meine, das ist ja der
meisten Zeit hast davor.
Der erste Härtetest und du hast halt die meiste Zeit, um dieses eine Spiel vorzubereiten. So, und dann fährst du halt nach Kaiserslautern und dann denke ich mir so, puh.
Ja, aber Philipp, jetzt vielleicht auch nochmal weggefragt von dem Ergebnis 3-1, also 2-1 verlierst du das Ding, zwei Tore kassierst du, nachdem du führst. Du gibst die Führung aus der Hand. Das ist nicht das erste Mal, dass 96 nach Führung ein Spiel aus der Hand gibt. Ist schon zwei, dreimal passiert jetzt diese Saison. Liegt auch sicherlich am Spielstil von Tietz, dass du dir halt die Bälle dann hinten fängst auch, die Defensive stabil gestanden hätte. Und das ist, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt. Damit wird uns ein Bärendienst erwiesen. Damit Taibi, den wir das ein oder andere Mal in diesem Podcast schon genannt haben und eher im positiven Lichte als Co-Kapitän der Mannschaft beziehungsweise als Vizekapitän der Mannschaft und auch als junger, eigentlich guter Defensivmann, wie ich fand bisher.
Ist ja, glaube ich, der teuerste Neuzugang, ne?
Oh, das weiß
ich nicht. Zusammen, glaube ich, mit Gita aus der zweiten französischen Liga, 23 Jahre jung. Also eigentlich mit endlos Potenzial. Und dass er dann so zieht dann ein taktisches Foul im Mittelkreis. Ich sag mal, wenn der Spieler durch ist und du greifst da an die Hüfte, der fällt, okay, geschenkt, ja. Aber ohne Not ein taktisches Foul auf Höhe der Mittellinie und du bist schon auf einer gelben, ne? Also normalerweise ziehst du ein taktisches wenn du weißt, dass du noch keine hast, dann kannst du es ja ziehen. Also da völlig ohne Not entfernt er sich da selbst vom Platz.
Ja, aber du weißt, dass du eine gelbe Karte hast. Tut mir leid, aber das ist, also der ist 23 Jahre jung, das war ich auch mal. Aber mit 23 kannst du zumindest 1 und 1 zusammenzählen und das wird zu rot.
Und der ist ja locker schon seit 4 oder 5 Jahren Fußballprofi, ne? Also das darf halt einfach, das darf nicht passieren.
Nein, das ist dumm. Also das ist wirklich einfach dumm. Tut mir leid, der kann so spielintelligent und körperlich stark und agil sein, wie du willst, aber wenn du nicht checkst, dass du bei einer gelben aufpassen musst und sowas nicht, dich gar nicht in sowas verwickeln darfst, ja, dann musst du es kassieren. Den Fehler hat er gemacht. Damit hat er seiner Mannschaft einen Bärendienst erwiesen, weil dann dreht sich natürlich das komplette Spiel und die Statik des Spiels.
Ja.
Das so schön wie die Vorbereitung zum 1:0 war, das, also umso hässlich war dann diese dumme Spielidee. Düsseldorf dreht natürlich auf, hat auch den Druck dann nochmal erhöht, hat dann auch eine Chance gesehen. Klar, wenn du dann zu 10 auf dem Platz stehst, ist halt immer einer frei, logischerweise. So ja, einfach
ja,
ist
so,
das.
So viel Mathe kann ich auch noch, ja.
Das, ist das so. Kriegt sogar Taibi noch hin, dass er dann sieht, dass er eine Mannschaft einen weniger hat.
Ja.
Das macht es dann natürlich schwieriger. In Summe muss ich aber sagen, das Spiel in Kaiserslautern war kein schlechtes Spiel, war aber auch kein zwingendes Spiel. Tietz bringt Kellmann, glaube ich, zur zweiten Halbzeit
auf
den Platz.
Saad, genau.
Und Elias Saad, auch ein Neuzugang, über den ich auf den ich sehr gespannt bin in der Rückrunde. Was ich auch gut finde, dass sie den eingetütet haben. Ich hoffe, dass den Schmadtke eingetütet hat.
Kommen wir auch in Spiel 2 gleich nochmal zu.
Genau. Der wird erst in der Halbzeit gebracht, stand nicht auf dem Platz von vorne ran. Pichler stand, glaube ich, stattdessen auf dem Platz.
Nee, das fand ich viel schlimmer.
Ja.
Kellmann hat nicht gespielt.
Ja, Kellmann hat nicht gespielt,
Pichler,
aber stand Pichler auf dem Platz von vorne rein.
Pichler hat gestartet vorne drin für Kellmann.
Anscheinend vorm Stärkere von beiden gewesen zu sein oder nicht angeschlagen gewesen zu sein.
Ja,
aber
du kannst ja keine Formstärke oder Schwäche haben, wenn du keinen Ligabetrieb hattest.
Ja.
Also da würde mich...
Ja, Trainingsformstärke halt.
Ja, gut, aber ich meine,
Kellmann hat
11 Saisontore.
Ja.
Also ich weiß auch nicht... Warum sie den Spieler draußen gelassen haben, der vermutlich 9 Tore mehr hat, als der, den ich dann spielen lasse. Verstehe ich nicht, aber gut, ich bin ja auch nicht Bundesliga-Trainer.
So ist es.
Und von daher finde ich schwierig, aber Kai, du sagst, ja, wir haben nicht schlecht gespielt, haben wir auch nicht. Aber was ich vermisst habe, ist dieses, okay, wir sind Fünfter, wir wollen aufsteigen, wir haben eine geile Winterpause trainiert und jetzt legen wir los wie die Feuerwehr.
Genau. Ja, jetzt wollen wir aufsteigen.
So, weil jetzt wollen wir die Punkte zum FC Schalke 04, die holen wir jetzt auf und steigen dann als Zweiter, Dritter, ist mir egal.
Ja,
wie prognostiziert. So, ne? Und das habe ich einfach schlichtweg nicht gesehen. Also wir haben genau so gespielt, wie wir das letzte Spiel der Hinrunde gespielt haben.
Gut,
so ist es. Haben wir auch verloren. Aber auch nur so lala gespielt, ne?
Also nichts Überzeugendes, nichts Zwingendes. Und am Ende zieht sich das ja auch als Trend so ein bisschen durch. Die Mannschaft, die, und das gab es im letzten Spieltagen in der Bundesliga zuhauf, die sich eine rote Karte abholt, verliert das Spiel zum Schluss.
Mhm.
Gesehen bei Paderborn gegen Preußen Münster.
Ja, sehen wir gleich im zweiten 96-Spiel auch.
Gesehen,
ne?
Arminia gegen Holstein Kiel, die das 2:2 über die Zeit retten, fair. Aber du hast es gerade gesagt, da wo ich die rote Karte eben ziehe, wird das Spiel verloren. Gehen wir mal ins zweite Spiel. Ja. Und da muss ich dir ehrlich sagen, Kaiserslautern ist das eine. Das verlierst du auswärts nach einer roten Karte. Das Spiel gegen Düsseldorf hingegen gewinnst du nicht souverän, wie ich finde. Du schießt das 1:0 in der 4. Minute durch eine gute Einzelaktion von Yokota.
Ja, und dann passiert 30 Minuten lang gar nichts.
Und dann passiert erstmal ganz, ganz lange gar nichts, genau. Verabschiedet man sich freundlich in die Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit gibt es ein Tor von dem Kollegen Eguli. Der stellt sich dann weniger als 8 Minuten später selber wieder vom Platz. Kellmann, das gehört dazu, schießt das 2:0 vorher. So,
Flanke von Elias Saad, ne?
Also, so ist es, ja.
Und das sah schon gut aus, ne? Also da wie gesagt, also da freue ich mich auch schon auf den Kollegen, weil der sah so aus, als hätte der richtig Bock.
Elias Saad, genau, dann da neu mit dabei. Ich bin sehr gespannt, hoch umworbener Spieler gewesen vorher. Auch Hertha hätte den gerne gehabt oder auch Schalke war da dran. Also viele, viele Vereine, die an Elias Saad interessiert waren an der Leihe, weil am Ende ist er nicht gekauft, das ist auch wichtig. Er ist geliehen vom FSV, glaube ich, Mainz.
Ich glaube.
05. Also damit nicht für immer dabei. Ist aber für 96 jetzt vielleicht genau auch die Personalie, die man noch braucht.
Ja. Und ich sag dir mal Folgendes, Kai. Sollte Mainz runtergehen,
ja.
Und sollte, ich träume jetzt mal, und sollte Elias Saad uns zum Aufstieg schießen? Oder,
meinst du, dann kann man sich den erlauben?
Oder zum Aufstieg vorlegen. Ne? Er ist ja eigentlich eher so Flügelflitzer, Dribbelstarker.
Ja.
Mainz geht runter, wir steigen auf. Also ich sag mal, da ist er auf jeden Fall ein Deal mit den Mainzern drin. Aber wie gesagt, ich träume ja zunächst erstmal nur.
Interessant ist, dass in der Mannschaft bei Düsseldorf jemand steht, der eben bei 96 auch unter Leihe stand mit Kenneth Schmidt, der dort mit unterwegs war auf der linken Verteidigungsseite. Und das ist das andere, wir hatten vorher drüber gesprochen, ne? Wo war denn Mustafa Bundu eigentlich in den letzten Spielen?
Ja.
Der hat gespielt.
Nein.
Der hat gegen Düsseldorf gespielt, ganze 45 Minuten, ist dann vom Platz gegangen für Elias Saad.
Ja, ja.
Komplett unsichtbar. Komplett unsichtbar. Genauso unsichtbar, meiner Meinung nach, möglicherweise tue ich ihm dazu Unrecht, Aseko. Hat nicht so die Szenen gehabt, wie er sie in der letzten Hälfte, also in der letzten Saisonhälfte hatte, in der Hinrunde hatte. Wer gut performt hat, wie ich finde, im Düsseldorf-Spiel auch die ein oder andere gute Aktion hatte, war Kolja Udene. Aber
ja, also der hat ja in der Rückrunde hat er ja so die letzten Spiele gemacht. Ne? Also hat sich wohl reingearbeitet in die
Startelf. 86 Minuten gespielt.
Ne? Also ist da auch so ein bisschen, ich sag mal so, wahrscheinlich Gewinner der Winterpause.
Ja.
Und was mich richtig aufgeregt hat, ist der Elfmeter, den wir gegen Düsseldorf hatten.
Ja.
Ne? Also ich meine,
Domjak.
So, ne? Also du willst aufsteigen, du führst 2-1, ne? so ein schönes drittes Tor würde den Sack zumachen.
Sicherheit geben auch,
gibt dir Sicherheit. So, dann haben wir einen Elfmeter und ich bin einfach kein Fan davon, dass Verteidiger Elfmeter schießen.
Ja.
Nicht, weil ich denen das nicht gönne, aber Verteidiger sind nun mal eben die Spezies an Fußballspieler, die nun mal einfach nicht mit dem Fuß Richtung Tor spielen. Das tun sie einfach nicht.
Vom
ist
Tor
nicht
weg,
deren Job, sondern die probieren immer den Ball möglichst weit weg vom Tor zu bringen. Ja? Und so ein Stürmer oder offensiver Mittelfeldspieler, ne, der ist ja, der träumt ja von nichts anderem, als den Ball in diesem Rechteck unterzubringen. Ja? Und die trainieren das auch in der Regel häufiger.
Der hätte mal den Kellmann antreten lassen sollen, ne?
Und warum? Oder von mir aus Enzo Leopold. Ne? Er tritt ja bei uns die Freistöße und die Ecken. Also ist ein standardsicherer Spieler. Warum lassen wir nicht die Leute bei uns die Elfmeter schießen, die auch regelmäßig anders den Ball über die Linie bringen? So, und Tomiak hat ja schon einen Elfmeter verschossen. Ich glaube, in Spieltag 3 oder Spieltag 4.
Ja.
Hat jetzt wieder seinen Elfmeter verschossen. Und Kai, ich verspreche dir jetzt, wenn Tomiak noch einen Elfmeter schießt in dieser Saison.
Dann wird er ihn verschießen.
Dann schreibe ich einen Leserbrief. Ob er den reinmacht oder nicht, ist mir scheißegal.
Ja.
Ich will das nicht sehen, dass Boris Tomiak zum Elfmeter antritt.
Bei einer Quote von insgesamt 11 geschossenen Elfmetern. Zwei davon, also bei 96.
Ja.
Bei 96 selber. Waren die Elfmeter, jetzt muss ich mal eben schauen.
Ich glaube, drei haben wir verschossen.
Nee, bei 96 hat er 5 Elfmeter geschossen in Summe. Ja, ja. Der hat mal 2 Elfmeter gegen 96 geschossen, so, da gegen Ron-Robert Zieler, die Dinger hat er auch getroffen.
Aha.
Ja, who would have known. Er hat insgesamt in seiner Karriere komplette Karriere, 11 Elfmeter geschossen.
Aha.
3 davon hat er daneben gesetzt.
Aha.
Und er hat in dieser Saison 5 Elfmeter geschossen für 96.
2 verschossen davon.
3 verschossen.
Er hat 3.
3 verschossen. 3 so. Von 5. Und, aber er hat auch einen gegen den Florian Kastenmeier vorher getroffen.
Das
war in der Saison, in der Hinrunde.
Ja, das ist mir völlig scheißegal. Also wenn Boris Tomiak
3 von 5 hat er verschossen.
Wenn Boris Tomiak noch einen Elfmeter tritt dieses Jahr, schreibe ich einen Leserbrief. Oder zumindest,
Philipp.
Oder was heißt Leserbrief, aber dann schreibe ich eine E-Mail an 96.
Ich will einen Leserbrief haben.
Ja, soll ich
einen
Leserbrief
schreiben? Ich finde das fair und ehrlich, einen handgeschriebenen Leserbrief.
Nein, den schreibe ich schon digital an die Presse. Kann wirklich keiner lesen.
Nee, aber da hast du komplett recht. 5 Elfmeter schießen und 3 verschießen, das geht gar nicht.
Sorry, und dann dieses aufreizende Anlaufen und dann dieser Hopser, um dann den Keeper zu verladen. Also ich meine, das hat Jorginho früher mal gemacht, aber Jorginho ist auch mit Italien Europameister und mit Chelsea Champions League geworden.
Ja.
Also wenn Boris Tomiak mir so ein Resümee schickt, dann entschuldige ich mich natürlich in aller Form bei Boris Tomiak. Aber bis das nicht eintritt, will ich den am Elfmeterpunkt nicht mehr sehen.
Das sehen auch einige andere 96-Fans so. Da gibt es schon wilde Kommentare und Postings zu. Insofern Ja, Philipp, bin ich bei dir, aber das ist die eigentliche, also das ist eine der kleinen Katastrophen,
ja,
die wir
erlebt
haben.
Ja, aber es passt halt ins Bild, weißt du? Es passt einfach ins Bild. Ja. Wenn, weißt du, wenn Kellmann oder Enzo das Ding in Winkel schweißt, wir 3-1 nach Hause fahren, so, dann ist ja alles Töfte, ne? Aber so ist es jetzt halt, sitzen wir hier halt und regen uns halt über diese kleinen Dinge auf, die einfach nicht funktionieren und uns am Ende vermutlich den Aufstieg kosten.
Ich brauch dir das gar nicht sagen. Ich find's spannend.
So, schön, dass du mir recht gibst. Jetzt gehen wir gleich zum nächsten Segment.
Ja, aber Philipp, mal ganz ehrlich. Elfmeter, der Elfmeter hin oder her, das Spiel ist gewonnen.
Ja.
So, ist nicht sicher, ist klar, weiß ich. Sieht alles schöner aus, wenn da eine 3 vorne steht. Hast du ja bei Kaiserslautern auch gesehen. Wenn die 3 da steht, sieht das sehr viel deutlicher aus. Jetzt ist es aber so. 96, und das ist ja immer so unser kleines Segment zum Ragen, aber vor allen Dingen auch, um nach vorne zu schauen, Philipp, weil nach vorne schauen finde ich immer viel spannender. Die
Zukunft ist gut für alle.
Genau, Zukunft sollte jeder haben. Problem ist nur, Hannovers Zukunft sieht gar nicht so unglaublich rosig aus. In der Tabelle, jetzt mal die Realität gesprochen, ist 96 7 Punkte hinter dem Tabellenersten und 5 Punkte hinter dem sicheren Aufstiegsplatz des Zweiten. Mhm. Selbst Paderborn ist 4 Punkte weg. Mhm. Ja, also so richtig sicher ist die Kiste nicht. Sicher ist gar nichts hier. Wir sind auf Platz 5 und die letzten 5 Spiele haben wir genau 1 gewonnen. Kann man jetzt mal so und so sehen.
Und trotzdem wichtig sind wir auf 5, man kann es auch mal positiv verpacken.
Ja, weil die ersten 5 alle am Losen sind. Sowohl Elversberg in den letzten 3 Spielen alles verloren, sowohl Paderborn in den letzten 5 Spielen 3 davon nicht gewonnen, 2 verloren und auch Schalke auf dem ersten Spiel 2 Spiele unentschieden und das davor verlieren sie. Also die Rückrunde läuft bisher für keines der Top 5 Teams gut und generell für die oberen Teams läuft da recht wenig gut. Viele unentschieden. Jetzt gucken wir drauf. 96 spielt im nächsten Spiel in Magdeburg.
Ja.
Magdeburg an sich ein einfacher Gegner.
Sitzt unten drin.
Genau.
Sind quasi mehr oder weniger.
14. Guckt. Ja. Die müssen gewonnen werden. So, Titz sollte man auch von ausgehen. Kennt seine Magdeburger, das müssen wir gewinnen.
Ja.
Holstein Kiel, nicht mehr so sicher.
Nee.
Ja, auch eher schon verdächtig für ein Unentschieden oder sogar eine doofe Niederlage. Hertha kommt dann mit Leitl, der kennt Hannover.
Ja.
Letztes Mal verloren.
Das ist so eine klassische peinliche Niederlage.
So ist es, genau. Und dann haben wir wieder die Rückrunde, die Spiele der Entscheidung bedeutet. Philipp, wir haben in der Hinrunde diese Spiele der Entscheidung gehabt.
Ja.
Die werden wir auch in der Rückrunde sehen.
Ach, das war diese Serie von 6 Spielen gegen unsere direkten Konkurrenten, war das?
Schalke,
so war das, ne?
Braunschweig, Elversberg, Darmstadt, Paderborn und der KSC.
Ja, wunderbar.
Daran hat sich nicht viel geändert in der Rückrunde, denn wir reden der KSC vielleicht mal davon abgenommen, aber Schalke vor, Darmstadt vor, Paderborn vor, Elversberg vor. Alle 4 sind noch vor unserer Brust. Gut, das ist die Rückrunde, ist klar. Ja. Kommen auch nacheinander.
Aber Kai, und jetzt verpacke ich es mal wieder positiv, wenn wir da eine Siegesserie hinlegen.
Weil wir aus der Hinrunde gelernt haben.
So, genau, jetzt nicht lachen.
Ja, nee, mach ich nicht.
Aber wenn wir da eine Siegesserie hinlegen und gegen alle unsere Konkurrenten gewinnen.
Ja, gewinnen.
Gewinnen, genau, so muss ich formulieren. Dann sind wir wieder dick im Geschäft vorne drin, Kai. Und zwischendurch flexen wir Braunschweig weg.
Dick im Geschäft bin ich vor allen Dingen nach der Weihnachtszeit, wenn ich mal wieder shoppen gehe. Aber 96, dick im Geschäft, ich bin mir da sehr unsicher. Ich bin sehr, 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 sehr unsicher, ob das zum Schluss reicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht reicht. Philipp, ich will jetzt noch nicht nach Gründen suchen, warum das nicht klappt.
Ja, ich suche ja nach Gründen, warum das klappt.
Ja, genau. Du hast die positiven Aspekte. Wir können gespannt sein. Also mit den Fehlern, die 96 gegen Kaiserslautern macht, wird man nicht aufsteigen. Nee. Mit der Leistung, gegen wenn Düsseldorf spielt, wird das auch nicht reichen, sage ich dir. Da gewinnt man gegen Düsseldorf, die genauso eine absolut desaströse Saison spielen für das, was sie die letzte Saison gezeigt haben. Auch mit krassen Abgängen natürlich. So, aber auch das wird mit der Leistung wirst du nicht aufsteigen. Punkt. Jetzt ist eher die Frage, wie kriegt Titz die Mannschaft für die Rückrunde eingestellt mit den Verstärkungen? 4 neue Spieler geholt, ist nicht so ganz wenig für eine Winterpause.
Ja,
30 Spieler diese Saison verpflichtet. 30, ja. Das sind zwei ganze Mannschaften im Amateurbereich.
Ja.
Insofern, da muss jetzt was passieren, muss jetzt auch was flutschen, damit bei 96 tatsächlich die Rückrunde ein Erfolg wird. Es gibt genug Talent und Vermögen in dieser Mannschaft, dass das möglich wird. jetzt muss es tatsächlich auf den Platz kommen.
Ja, also ich glaube auch, also die Mannschaft kann aufsteigen. Und die Mannschaft ist nicht nur gut genug, um aufzusteigen, sondern die Mannschaft ist eigentlich besser als die Mannschaft von Elversberg. Und sie ist eigentlich auch besser als die Mannschaft von Paderborn. Und sie ist eigentlich auch besser als die Mannschaft von Darmstadt. Bei Schalke bin ich mir nicht ganz sicher. Und bei Hertha, unserer direkten Konkurrenz, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Aber die Qualität ist da. Das Problem ist halt irgendwie immer nur, dass wir zu viele Gegentore bekommen und dass wir nicht abgebrüht genug sind, wenn wir vorne liegen, dass wir dann einfach das Kind nach Hause schaukeln. Ne? Und das sind aber genau die Qualitäten, die du als
Aufsteiger brauchst, um aufsteigen zu können.
Ja, eben haben musst. Ne? Wir haben ja in der Sonderserie zum Saisonende der letzten Saison auch gesagt, Köln und Hamburg sind ja aufgestiegen, eben weil sie vorne die Butzen gemacht haben und hinten eben vergleichsweise wenig bekommen haben. Ne? Ich sag mal so, ne, vorne schießen, hinten keine kriegen.
Frag mal den Senegal.
Sind glaube ich, immer 3 Punkte, wenn ich richtig rechnen kann.
Ja, Defenses und so, ne? Also so. Die Verteidigung gewinnt Meisterschaften.
Und von daher, klar, wir können auch jedes Spiel 3-2 gewinnen. Ja. Nur die Problematik bei der ganzen Sache ist, du musst halt jedes Mal 3 Tore machen. Ne? Ja. Und habe ich bis jetzt noch nicht so richtig gesehen, dass wir jedes Spiel 3 Tore machen können. Von daher bin ich mal gespannt. Also es ist noch alles drin. Wir können noch easy aufsteigen. Nur dazu brauchen wir jetzt mal so eine richtig schöne, dicke, lange Siegesserie.
Ja, schauen wir uns, also bin ich voll bei dir. Einen letzten Punkt, den ich nochmal aufmachen will. Du hast es gerade gesagt, dafür müssten wir immer 3 Tore schießen. Wir sind unter den Top 5 Mannschaften die Mannschaft mit den meisten Gegentoren.
Ja, wusste ich nicht, aber hätte ich gewettet.
26 ja. Gegentore bekommen. Schalke hat 12 Gegentore bekommen. Mhm. Schalke ist die Mannschaft unter den Top 5 mit den wenigsten Toren.
Ja, und
24
und
Tore.
Wo steht Schalke?
Ja, 7 Punkte vor uns.
Ach so, ja, okay.
Insofern, ich glaube, der Senegal weiß, wie es funktioniert.
Ja.
Meisterschaften werden eben in der Defensive gewonnen. Insofern, lass uns hoffen, dass Taibi sich weniger rote Karten abholt.
Ja, genau. So, wir waren jetzt zweimal im Zirkus. Wir bleiben auf dem Jahrmarkt.
Geil, das ist ja richtig Festspielwoche.
Wir gehen jetzt nämlich zur Wahrsagerin und lassen nicht uns die Zukunft voraussagen, sondern für die 4 anstehenden Partien im DFB-Pokal. Ja. Denn auch in Deutschland wird K.O.-Fußball gespielt. Nächste Woche ist nämlich die DFB-Pokalwoche und die übernächste Woche. Es gibt 2 Spielfenster, einmal am 3.2. und 4.2. und am 10.2. und 11.2. Jeweils eine Partie. Und wir wollen mit euch da mal kurz drauf gucken, was der K.O.-Modus denn so für uns und euch bereithält.
Erstmal, bevor wir das angucken,
ja,
eine reine Feststellung.
Stell mal
ist
fest.
Das beim DFB-Pokal schon immer so, dass die Partien an unterschiedlichen Tagen gespielt werden?
Ich glaube, das ist neu. Also, dass es dann Mittwoch-Donnerstag oder Dienstag-Mittwoch war, das war schon immer so. Also seitdem,
aber dass es eine Woche später ist?
Genau, aber dass der Spieltag über eine Woche gesplittet ist, ist, glaube ich, neu.
Also, finde ich auf jeden Fall, also selbst wenn es nicht neu ist, finde ich es crazy, wettbewerbsverzerrend. Ja, aber weil diese Woche liegt Schnee, nächste Woche ist heiliger, also es ist schöner Sonnenschein.
Ja.
Das ist das eine und das andere. Die haben einfach eine Woche länger zum Ausruhen und zum sich akklimatisieren.
Ja, natürlich.
Wilde Nummer. So, das erstmal als Feststellung vorweg.
Übrigens, ihr da draußen, wenn ihr das wisst, ne, schreibt uns gerne mal bei Instagram, ob das schon immer mal.
Klärt uns
ob
bitte
wir,
auf.
Ob wir Trottel sind oder ob uns das jetzt neu aufgefallen ist.
Oder ob wir Trottel sind und ob uns das neu aufgefallen ist.
Also, wenn ihr das wisst, helft uns da mal bitte schnell weiter.
Ja, das wäre gut. Philipp, wir gehen in Medias Res
und
gucken uns chronologisch natürlich die Spiele erstmal an. Erstmal lässt sich feststellen, es haben 2 Zweitligisten in die Runde der letzten 8 Mannschaften geschafft. Erstmal dafür Props nach Berlin und nach Kiel. Kiel, Absteiger, Also ja, letzte Saison noch Erstligist, ja. Hertha schon ein bisschen länger in der zweiten Liga, mhm, aber auch definitiv einer der Aspiranten für den Aufstieg, auch in diesem Jahr spielen sie weiterhin mit, wenn auch weniger aussichtsreich als manch anderer Club, aber definitiv eine der Mannschaften, die auch wir in unserer Prognose für die Bundesliga-Saison 25-26 eher auf Aufstiegskurs gesetzt haben. Und die treten gegen 6 Mannschaften an, wovon ich es bei 4 definitiv erwartet hätte, dass sie da sind. Und bei 2 ja, sagen würde,
ja,
jo, wie ihr da hingekommen seid.
Ja,
also, ja, gut. Aber bei einer Mannschaft habe ich es überhaupt nicht geglaubt.
Ja.
Und das ist gleich die, die gegen Leverkusen antritt am 3.2.
Genau. Derzeit, ich habe mal nachgeguckt, in der Bundesliga auf Platz 17.
Ne? Ja.
Ihr werdet es erahnt haben, das ist der FC St. Pauli. Also Leverkusen Platz 6 der ersten Liga, spielt zu Hause gegen St. Pauli Platz 17 der ersten Liga. Ist also eigentlich ein Erstliga-Duell, aber ich fürchte, für St. Pauli wird die Saison kein gutes Ende nehmen. Also würde ich jetzt, sag mal, Kai, wenn du mich fragen würdest, ist natürlich auf dem Papier eine klare Sache für die Leverkusener. Aber auch deren Saison ist ja so ein kleines Auf und Ab. Ne? Deswegen würde ich mich beim Aus dem Fenster lehnen vielleicht mit beiden Händen nochmal festhalten.
Ja, ja, genau. Insofern, aber das ist, man weiß das immer nicht, ne? Wie es dann gerade da rum bestellt ist. Gerade diese kleinen Mannschaften können sich nochmal aufbäumen und sich nochmal versuchen, ihre Saison darüber zu retten. Pauli selber, wie wir schon prognostiziert haben, das ein oder andere Mal, die Chancen stehen nicht so sonderlich gut, das zu halten. Man kann die Saison noch vergolden, indem man vielleicht den Durchmarsch ins Halbfinale schafft. Das wäre ein enormer Erfolg für den FC St. Pauli. Ist
finanziell auch nicht interessant.
Wir haben es bei Arminia Bielefeld dargestellt.
Ja, genau. Ja,
genau, wie viel mehrere Millionen man da einheimsen kann, wissen die Kollegen aus Bielefeld sehr genau. Die dann im letzten Jahr den Kürzeren gezogen haben im Finale gegen niemanden Geringeres als den VfB Stuttgart, der am 4.2. Das Gleiche wieder machen will wie letztes Jahr und sich durchsetzen will gegen die Störche aus Kiel.
Ja.
Dies als Zweitligamannschaft dann auch ins Viertelfinale des DFB-Pokals geschafft haben.
Und an der Stelle finde ich eigentlich gerade deinen Kommentar ganz passend, weil das die Partie ist nämlich am 4.2., und wenn ihr mal alle aus dem Fenster guckt, ne, es ist scheißen kalt draußen.
Ja.
Und die Stuttgarter aus dem Süden Deutschlands fahren nach Kiel. Und wir wissen das ja, ne, an der Küste mit einer steifen Brise.
Ja.
Ne, also dann bist du logischerweise noch nachts, ne? Also dann ist es kalt und windig. Und dann bist du auf Auswärtsfahrt. Und das ist so ein kleines Stadion. Und ich kann mir vorstellen, das ist noch nicht so ganz auf dem luxuriösen Stand wie
eine Mercedes-Benz-Arena. Ne,
oder genau, wie die Mercedes-Benz-Arena. Also ich glaube, das wird für die Stuttgarter ein ganz, ganz unangenehmes, ekliges Auswärtsspiel in Kiel. Also hier würde ich schon mal so mir ein kleines Sternchen ans Ende machen, dass wir da vielleicht, müssen wir da am 5.2. oder dann in der Podcast-Aufnahme danach vielleicht nochmal sprechen über das Spiel.
Definitiv. Interessant ist, wie die Paarungen immer so ausgehen unter den letzten, es gab 6 Partien in letzter Zeit zwischen Kiel und Stuttgart, historisch natürlich noch einige mehr davon. Jeweils 2 Spiele, jetzt will ich keinen Quatsch erzählen, 2 Spiele gewonnen bei Stuttgart, 1 unentschieden und 3 für die Kieler.
Oh, ja.
Also das letzte Spiel, was gespielt wurde, war in der zurückliegenden Fußball-Bundesliga-Saison.
Ja.
Das war ein 2:2 zwischen Kiel und Stuttgart. Ist jetzt schon einige Zeit her. Fair enough, weil da hat sich viel geändert. Viele Spieler, die bei Kiel vorher waren, spielen dort nicht mehr. Und auch generell läuft es für Kiel in der zweiten Bundesliga gerade gar nicht so schlecht. In den letzten 5 Spielen gab es 3 Siege, 2 Unentschieden.
Platz
also
10 gerade in der sind ein Platz, glaube ich, gestiegen im Vergleich zum Ende der Hinrunde. Also sind,
so
ich sag mal so, slightly verbessert.
Man muss jetzt das mal in Relation setzen. Die Stuttgarter haben in den letzten 5 Spielen ebenso 3 Siege mitgenommen, 1 Spiel verloren. Und der Punkt und der wirklich wichtige Unterschied ist, die letzten 5 Spiele, die Holstein Kiel gespielt haben, war gegen Arminia Bielefeld, den SC Paderborn, Ferencváros aus Ungarn, ein Testspiel, Dynamo Dresden und Magdeburg. So. Das sind die letzten Paarungen, die die Holsteiner gespielt haben, während der VfB Stuttgart gegen Mönchengladbach gewonnen hat. Die AS Roma gegen die Stuttgarter, ich glaube in der Euroleague, gewonnen haben 2-0. Dann kam Union Berlin, dann gewinnt Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt und gegen Leverkusen. Also das sind ganz andere Gegner, ganz andere Größen. Insofern könnte man meinen, klares Verteilung. Aber Philipp, du hast recht, die äußeren Umstände, weil ich denke immer an Bodø Glimt aus der letzten Champions-League-Saison, die dann alles gewinnen.
Ja, sogar aus dieser Champions-League-Saison, die ja mal jetzt, die haben letzte Woche zu Hause gegen Manchester City 3-1 gewonnen, haben die komplett wegdominiert. Und ja, wie gesagt, unbequemes Wetter, wahrscheinlich Stadion, schön eng, Fans werden voll da sein.
Ja.
Nur die Infrastruktur vielleicht noch so ein bisschen auf Zweitliganiveau. Also das müssen die Stuttgarter erstmal überstehen.
Interessant, wer kein Zweitliganiveau im Stadion definitiv hat, das ist eher so europäische Spitzenklasse. Ja. Ist bei Hertha BSC Berlin, die im Olympiastadion logischerweise beheimatet sind. Die Freiburger empfangen. Heißt, die Freiburger können sich schon mal bereit machen auf das, was möglicherweise zwei Spiele später ansteht im DFB-Pokal. Ja. Mhm. Und sich schon mal einsortieren, wo deren Kabine dann ist. Denn Freiburg fährt nach Berlin und am 10.2. geht es dort rund. Die Berliner oder Hertha selber in einer, ich würde es fast schon knifflige Situation nennen, Philipp. Folgende Situation.
Ja.
Hertha hat die letzten 5 Spiele nicht ein Spiel gewonnen.
Ja.
Alle Spiele, 4 Spiele unentschieden gespielt, 1 verloren gegen Standard Lüttich im Test. Ja. Ansonsten ähnliche Gegner. Greuther Fürth spielt 3-3, Arminia 1-1 gegen Schalke 0-0. Respektabel.
Ja,
Und gegen den KSC 2-2. Das wird weder die Verantwortlichen bei Hertha BSC noch Stefan Leitl wirklich glücklich stimmen.
Nee.
Klammer auf, solche Ergebnisse kenne ich irgendwie aus von 96-Zeiten, Klammer zu.
Diese ganzen elendigen Unentschieden.
Anyway, ist ja vorbei. Hertha auf jeden Fall nicht mit der besten Form, aber zumindest stabil dabei. Immer auch für ein Wunder irgendwo gut. Freiburg hingegen, und das ist dann das Interessantere, gewinnt gegen Tel Aviv, Maccabi Tel Aviv heißen die?
Maccabi Tel Aviv.
Maccabi Tel Aviv gegen Köln, verliert gegen RB Leipzig.
Ja,
kann man mal verlieren. Gegen den HSV gewonnen, gegen Augsburg unentschieden gespielt, die Bayern-Bezwinger quasi auch nicht bezwingen können.
Ja.
Heißt eher formstark aktuell und auch bessere Gegner, wie halt bei Stuttgart auch schon zu sehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Freiburger das sogar gewinnen.
Ja, also Freiburg Platz 7 in der ersten Bundesliga sind mittlerweile komplett in der ersten Tabellenhälfte oder in der oberen Tabellenhälfte der ersten Bundesliga etabliert. Das ist jetzt struktureller Erfolg, was wir beim SC Freiburg sehen. Also die werden Hertha BSC auf Platz 7 in der zweiten Liga, die werden nach Berlin fahren und das Spiel klar gewinnen. Wetter hin oder her, aber die Infrastruktur in Berlin ist so gut, der Platz ist so gut. Also die werden...
Keine Zufälle, meinst du?
Da wird's keine Zufälle geben, wie du sagst, genau. Die fahren da hin und das wird... Klar, das Auswärtsspiel musst du natürlich auch erstmal gewinnen, ne? Also aus dem Breisgau bis nach Berlin, das ist schon eine Strecke, also ein bisschen Reisestrapazen, aber am Ende muss sich der SC Freiburg da klar und deutlich durchsetzen und das werden die auch.
Das denke ich auch. Und jetzt, Philipp, kommen wir zum letzten Spiel.
Ja.
Und dem Spiel, wo diese Saison eine der beiden Mannschaften nur verprügelt wurde von der anderen Mannschaft.
Ja.
Aber aufs Übelste verprügelt wurde und zuletzt vor einer Woche verprügelt wurde.
Ja.
Wir hatten es in den letzten Folgen auch schon einmal. Der Weißwurst-Gigant gegen den Brause-Giganten. Der FC Bayern München, der Rekordmeister, Rekordpokalsieger und Rekordausgabenleister in der Bundesliga. Der Verein, der auch diese Saison Meister wird, gehe ich schwer von aus. Nicht ohne Grund auch in der Champions League weit kommen wird. Wird RB Leipzig wieder einmal verprügeln. Aufs Übelste.
Meinst du?
5:0 ist mein niedrigster Tipp für dieses Spiel. Nicht, weil das Spiel, und jetzt gucken wir mal in die Statistiken, die vorher liefen, bei den letzten 5 Spielen zwischen den beiden RB Leipzig nicht einmal gewinnen konnte. Nein, sondern die letzten 5 Paarungen. Ich möchte das einmal hier anbringen, damit es jeder Schwarz-Weiß gehört hat. Das letzte Spiel ist, wie gesagt,
hört mich auch geil,
am 17.01. 5:1 verloren gegen RB Leipzig. Also RB Leipzig verliert 5:1 gegen die Bayern auswärts. Also in Leipzig. Das Spiel davor, das war das erste Spiel der Saison 25-26, gewinnen die Bayern 6:0 gegen Leipzig. Es sind auch wieder 6 Tore gefallen.
Das war der Saisonauftakt.
Es sind wieder 6 Tore gefallen. Davor, Philipp, das Jahr 2025, 3.5. Ja, Rückrunde 24-25. 3:3, unentschieden. Wieder 6 Tore in diesem Spiel. 6 Tore. Ich würde gleich mein Ergebnis noch korrigieren. Ich glaube 6:0. das Spiel davor, 20.12.24 in der Bundesliga, gewinnen die Bayern 5:1 gegen Leipzig. Heißt, wir haben einfach mal in den letzten 4 Spielen 24 Tore gesehen, dieser beiden Mannschaften, wovon mal gekonnt 5+5 sind 10, +6 sind 16, +3 19 Tore auf das Konto der Bayern gehen. Und jetzt sagst du mir, ja, ja, die Leipziger, die gewinnen das.
Weißt du, Kai, ich bin wieder mal froh, dass du das mit den Zahlen und der Addition machst.
Kein Problem.
Da bedanke ich mich erstmal bei dir. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch ein Argument für einen Leipzig-Sieg habe. Außer vielleicht, dass die vielleicht auch den einen oder anderen guten Spieler haben.
Achso, Musiala ist wieder zurück im Kader der Bayern, ne?
Achso, ja gut, der ist ja jetzt auch nicht unbedingt.
Ich glaube, der hat auch getroffen beim letzten
Aufeinandertreffen. Ja, ich glaube, der hat auch ganz viel Lust,
getroffen hat er nicht.
Fußball zu spielen nach seiner ganzen langen Verletzung. Das Einzige, was ich sehe, ist, dass die Bayern nach dem Spiel bei Jan Diomande, also dem Rechtsaußen von Leipzig, ihn mal fragen, ob er nicht gleich da bleiben will.
So ist es.
Das ist das einzig ist ja auch nicht positiv für Leipzig, ne? Also das sehe ich so am Rande passieren. Wenn wir ganz wirklich ehrlich sind, dann kann das auf dem Blatt Papier, kann es natürlich ein gutes Spiel werden.
Das wird es auch, ja.
Weil Leipzig ist Vierter in der Bundesliga. Die haben natürlich auch einen teuren Kader, auch einen sehr guten Kader für Bundesliga-Verhältnisse. Nein, also da treffen auch schon
oder drittbesten der Bundesliga.
Ein Gigant und ein sehr großer Name aufeinander. Also es hat Potenzial für ein absolutes Spitzenspiel. Aber es ist natürlich irgendwie schon so, dass Bayern als absoluter Traditionsklub natürlich bei den Leipzigern als natürlich die nervigen Neuen natürlich irgendwie immer alles gibt. Und von daher sehe ich auch einen deutlichen Sieg für die Bayern. Ob das jetzt 5 oder ein von dir korrigiertes 6:0 wird, bin ich mir da nicht ganz sicher. Aber ich glaube, die Bayern werden das dominieren und die werden kein Missverständnis aufkommen lassen, wer da in die nächste Runde einzieht. Und von daher wird das eine klare Sache für die, wie du sagst, Weißwurst-Giganten.
2 Aspekte noch, warum das eine kleine Sache wird. Ja. Meiner Meinung nach kleine Sache für die Bayern wird.
Ja.
Die Bayern spielen zu Hause in der Allianz Arena.
Ja.
Und die Frauen des FC Bayern München
haben
im letzten Spiel gegen Leipzig, auch noch nicht so lange her, auch 3:0 gewonnen.
Oh, guck mal.
Also selbst die haben verstanden, dass Leipzig kein Gegner ist für die Bayern.
So, guck mal, dann also ich würde mich vielleicht eher bei den Frauen einsortieren, ergebnistechnisch. gut, du verdoppelst das Ergebnis
der 6:0.
Aber
das wird eine widerliches Gehaue und Gezanke. Aber das wird super, Philipp. Das gucke ich mir an. Sage ich dir ehrlich, auch wenn ich die Bayern selten irgendwo gucke, außer international und wenn es tatsächlich mal ein gutes Spiel gibt. Aber das schaue ich mir an, nur um meine These der 6:0 bestätigt zu sehen. Die Bayern werden da so dermaßen durchrasieren, glaube ich. Das wird widerlich.
Na gut.
Okay. Philipp, damit haben wir alle 4 Spiele beleuchtet. Eins klarer als das andere. Aber ich glaube, dass der DFB-Pokal, und es könnte ja auch spannend werden, so, weil das Halbfinale dann ja auch noch nicht die Messe gelesen ist.
In den anderen Partien wird es ja vermutlich auch spannend.
Das denke ich auch. Gerade das Spiel Kiel gegen Stuttgart könnte nochmal sehr interessant werden. Der letztjährige Pokalsieger könnte im Viertelfinale gegen einen Zweitligisten ins Straucheln geraten.
Ja.
Auch nicht, also das muss man auch betonen, ne? Stuttgart, keine kleine Nummer in der Bundesliga, große Budgets mittlerweile.
Ja.
Insofern könnte das nochmal eine spannende Nummer werden, aber ansonsten sage ich dir, hab DFB-Pokal ist durch. du hast jetzt die vier Spiele.
Okay.
Dann hast du nochmal ein Halbfinale, wenn die Bayern das auch. Also ich muss ehrlich sagen, meine Hoffnung auf eine richtig spannende Pokalsaison könnte noch erhalten werden, wenn die Bayern im Halbfinale gestoppt würden.
Ja, aber ich meine, es riecht schon wieder nach dem Double in Deutschland. Ich glaube, da sind wir nicht fernab. Aber ich würde sagen, wir verlassen jetzt mal den Jahrmarkt.
Ja, das war genug Jahrmarkt für heute.
Und, ich Philipp. Genau, wollte sagen, wir sind ja jetzt auch auf Mittwoch, nehmen wir auf. Also wir müssen ja auch morgen wieder zur Arbeit.
Morgen deswegen wieder einen anderen Jahrmarkt.
Verlassen wir den Jahrmarkt, gehen jetzt wieder nach Hause, um Kraft zu tanken für die Woche.
Philipp, das war ganz schön viel, ja. Ganz schön viel Zauber, Wahrsagerei und die ein oder andere animalische Show-Einlage
ja.
In den letzten zwei Wochen. War ein guter Rückblick auf die letzten zwei Wochen, glaube ich, um auch nochmal so zu resümieren, was so am Anfang des Jahres schon abgegangen ist. Auch im Fußball steht der Ball nicht still, der rollt. Für all diejenigen, die sich fragen, in welcher Frequenz das hier erscheint, wir werden auch in diesem Jahr alle zwei Wochen veröffentlichen. Dazwischen rollt weniger der Ball, als dass die Pille geworfen wird.
Ja.
Da werden wir in der nächsten Folge nochmal drauf referenzieren und mal schauen, wie der Football und der Fußball zusammenhängen. Da bin ich auch gespannt drauf. Werden kein Football-Podcast, aber das ein oder andere lässt sich sicherlich ableiten.
Ja, also nachdem ja die Fußball-WM das größte Sportereignis der Welt ist.
So ist es.
Ist ja der Super Bowl und die Amerikaner reden ja sowieso nur in Superlativen, natürlich das größte Sporteinzelereignis.
Sporteinzelereignis.
Von daher werden wir, ein Super Bowl-Special machen. Natürlich werden wir euch natürlich wie gewohnt auch fußballerisch unterhalten. Aber ja,
versorgen, da sind die ersten DFB-Pokalspiele durch, genau.
Wir werden uns aber mal in einem Segment, glaube ich, dem Ei widmen sozusagen. Genau.
So ist es. Philipp, bis dahin bleibt mir nicht mehr zu sagen als vielen Dank an dich. Euch vielen Dank fürs Zuhören, auch am Anfang des Jahres. Wie gesagt, schreibt uns nicht nur, warum der DFB-Pokal so seltsam versetzte Zeiten hat, sondern auch, was ihr gerne hören wollt. Wir recherchieren das für euch und bringen euch hier in der gewohnten Form mit möglichst wenig Ahnung und viel Phrasen
ja.
aufs Tableau.
Und ich rechne auch nicht mehr, versprochen.
Und Philipp rechnet auch nicht mehr, das hat er jetzt offiziell. Das ist vielleicht besser für uns alle. Insofern.
Ja.
Alles Liebe, alles Gute für dir, Philipp.
Genau.
Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, wenn ja, die Pille fliegt.
Genau.
Ob rund oder eiförmig.
So.
Macht dann keinen Unterschied.
Genau.
Bis dahin. Wir freuen uns.
Ciao.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.